Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Der Friede von unserem Herr Jesus Christus soll mit euch allen sein. Er ist unser Erlöser. Wir sind heute im Haus von Gott versammelt, um seinen heiligen Namen zu ehren, um Gottes heiligen Namen zu ehren. Wir alle sind seine heilige Kirche. Und da ist Gottes Gegenwart. Und ich werde Jesaja 6,3 zitieren aus der Bibel, aus dem heiligen Buch Gottes, und ich wette, dass die Gemeinde dazu aufsteht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Ich kann Platz nehmen. Etwa so fährt ein Pastor oft eine Predigt in Moldawien. Und das hat jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt für uns, aber in Moldawien ist das wirklich eine Ernsthaftigkeit. Man fährt so eine Predigt, um eben dieser Heiligkeit von Gott auch Ausdruck zu geben. Und der Matthias hat in der letzten Predigt gesagt, dass wir ja in der heutigen Zeit mehr Gottes Liebe auf dem Radar haben als Gottes Heiligkeit. Und das stimmt. So. Aber sobald dass man ein bisschen in eine Kirche schaut, die nicht so westlich prägt ist, in eine nicht westliche Kirche schaut, wird eben dort viel mehr die Heiligkeit von Gott betont als die Liebe von Gott. Und so ist es eben auch in Moldawien. In Moldawien wird die Heiligkeit von Gott so viel mehr betont, wie das bei uns der Fall ist. Und ich bin seit 2 Jahren arbeite ich in Moldawien. Mit meiner Familie wohne ich in Moldawien. Meine Familie kann heute leider nicht da sein, weil Lisa krank ist. Sie hat gesagt, ich muss es euch allen sagen. Jetzt wisst ihr es. Ja, und das ist für mich wirklich die letzten 2 Jahre. Ich habe viele Kulturschöcke erlebt in Moldawien. Moldawien ist so anders. Und vor allem auch die Kirche in Moldawien ist so etwas anders. Ich werde euch heute nicht ganz so viel über Moldawien erzählen, weil mein Auftrag war, eine Predigt zu halten. Wenn ihr noch mehr hören wollt, was wir machen in Moldawien, dann könnt ihr nächste Woche in ein Kids-Treff kommen. Also in Kigo übergehen. Und die sich zu jung oder zu alt fühlen für das, wir haben noch einen Seniorennachmittag, also ich hoffe, jeder findet noch mal einen Ort, wo wir noch mitteilen dürfen. Eben, die Heiligkeit von Gott wird in Moldawien viel mehr betont. Und ganz am Anfang, als ich nach Moldawien gegangen bin, hat mir ein Pastor dort gesagt, Cousin, wenn du predigst hier in Moldawien, du musst nicht über die Liebe Gottes erzählen. Auf das reagieren die Leute gar nicht. Du musst über die Heiligkeit von Gott reden. Dass Gott eine Autorität ist, dass Gott über dir steht. Und ich bin frisch ab der Bibelschule gekommen. Ich glaube, auch in unserer Bibelschule ist ganz viel betont worden, die Liebe von Gott, dass Gott für uns gestorben ist. Und das stimmt alles. Oder? Und ich glaube, auch ich persönlich war so ein Gnadenprediger. Ich habe es geliebt, oder ich liebe es immer noch, die Gnade von Gott betonen. Die Liebe von Gott. Und ich liebe die Beziehung mit dem Gott, die Intimität mit dem Gott. Und ich glaube, dass Gott Liebe ist, sein Wort sagt, dass Gott ja Liebe ist. Und ich habe mal in meinem Input im Fein habe ich gesagt, ich weiß, es ist ein bisschen kitschig, aber wenn man Gott in den Bauch aufschneiden könnte, dann würde alles Herz rauskommen, weil er ist Liebe. Oder? Eben, das klingt ein bisschen kitschig, aber ja, ich glaube, Gott ist Liebe. Und jetzt kommt der Pastor und sagt, Cousin, da in Moldawien musst du nicht über die Liebe von Gott predigen. Und das war für mich wirklich am Anfang richtig schwierig gewesen. Und ich habe gar nicht gewusst, was soll ich eigentlich predigen, über was soll ich eigentlich reden. Und ich habe mich richtig wie ein Anfänger gefühlt, obwohl ich ja gerade ab der Bibelschule gekommen bin. Und der Begriff Heiligkeit, der steht ja für die Trennung zwischen dem weltlichen, dem physikalischen, dem menschlichen, auf der einen Seite steht, und dem göttlichen, wo auf der anderen Seite steht. Also da ist eine Trennung zwischen dem menschlichen und dem göttlichen. Gott und der Mensch sind nicht auf Augenhöhe. Gott wird als die Autorität in Moldawien angeschaut. Und Autorität ist eine Position von einer Person, in dem Fall Gott, der eben bewirkt, dass sich andere Menschen oder dass sich die Menschen in ihrem Denken und Handeln nach dieser Person richten. Das bedeutet Autorität. Und Moldawien nehmen das extrem ernst und sie geben alles, um ihr Leben nach dieser Autorität Gottes auszurichten. Zum Beispiel sagt ihr Gott in seinem Wort, denk über mein Gesetz Tag und Nacht nach, Psalm 1,2. Und ich meine, die Moldawier, die lesen die Bibel, die schnitzen durch die Bibel regelrecht. Und wenn sie einen Tag nicht Bibel lesen, dann lesen sie am anderen Tag doppelt so viel Bibel lesen. Aus dem Gefühl heraus, wir müssen das machen, weil das Gott die Autorität auch befohlen hat. Und die Moldawier, die kennen die Bibel unglaublich gut. Wir haben ein Bibelquiz gemacht am Anfang. Und dann habe ich gedacht, in der Gruppe, wo ich bin, ja, ich bin Theologie, ja, Theologie studiert, da sind wir sicher relativ gut. Und dann fragen die so Details über, wie, woher ist die Jakob gegangen, nachdem dass Gott ihm begegnet ist, bei den Himmelsleitern. Und mal da, die strecken die Hände auf, die wissen die Details von der Bibel. Ich habe keine Ahnung gehabt, von was der eigentlich redet vorher. Und ich habe mich wieder so klein gefühlt. Ich habe gedacht, was mache ich da eigentlich? Oder? Ich weiß ja nichts von dieser Bibel. Und die Moldawier kennen die Bibel fast auswendig. Moldawier sind auch Weltmeister im Betten. Gottes Wort sagt, hört niemals auf zu beten. Und die Moldawier, wir haben alle Woche in unserem Team haben wir einen Gebetsabend von 4 Stunden. Und die Moldawier, die können einfach 30 Minuten auf den Knien sein und beten und beten. Und die wissen immer, was beten. Und nach 5 Minuten, muss ich ehrlich sagen, dann sage ich, hey, was geht da ab? Ich weiß nicht mehr, was beten. Und ich schaue so ein bisschen um. Und auch dort, auf eine Art, auch wieder irgendwo bestimmt worden und inspiriert worden durch die Ernsthaftigkeit, wie die auch ihren Glauben im Leben. Auch regelmäßiges Fasten gehört dazu. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt auch, wir sollen fasten. In unserem Team, die wir alle Monate einmal fasten, aber ganz viel mal da wird, ist das völlig normal, dass sie einmal oder sogar zweimal in der Woche fasten, um eben einfach der Autorität Gottes zu gerecht werden. Und auch wie man durchs Leben geht, soll die Heiligkeit von Gott widerspiegeln. Moldawische Christen, die trinken keinen Alkohol. Wir sollen voll sein von Heiligen Geist und nicht voll sein von Wein. In der Kirche wird kein Alkohol getrunken. Auch ein ausschweifender Lebensstil ist absolut nicht tolerierbar. Moldawier würden in moldawische Christen gehen nicht in eine Bar, sie würden nie in eine Disco gehen. Oder wenn die würden unsere Fasnacht sehen, ich meine, das wäre sowieso vom Teufel. Also das ist völlig anders dort. Oder auch Kleidung, wie man sich dort anlegen. Zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, ich habe hier einen Ehering an. Ich habe mal predigt vor 200 Jugendlichen und vorher ist der Pastor gekommen zu mir und hat gesagt, Markus, du musst auch deinen Ehering abziehen. Weil nur Gott ist herrlich, nur Gott ist heilig. Und alles Goldige an uns müssen wir abziehen, damit nichts die Herrlichkeit von Gott wegnimmt. Für mich war das völlig komisch, aber ich habe es dann auch gemacht. Frauen tragen Röcke in der Kirche. Wer hat also Rock gehabt? Bar, he? Nicht so viel. Also die moldawische Christen tragen Röcke und vielmals hocken Frauen rechts und Männer links, damit man ja nicht irgendwie auf falsche Gedanken kommt während der Predigt. Also das ist ganz krass. Und der Pastor, der hat immer eine Krawatte an. Auch das wieder zum, was, es geht gar nicht, ein Pastor, der nicht schön angelegt ist. Bist schön, oder? Ja. Aber es gibt auch einen Kirchen mal da, muss ich sagen, die sagen, das ist auch schlecht, weil es zeigt nach oben, oder? In die Hölle, Richtung Hölle. Und dort darf man keine Krawatte tragen. Das gibt es effektiv auch, oder, in Moldawien. Also es ist ganz, ganz spannend, was dort ein bisschen anders ist. Und meine Frage ist, für mich ist das manchmal so gesetzlich. Und manchmal hat mich das so auch gestresst, die ganze Sache. Und sie machen sich so viel Mühe, wie man sich anlegt. Und sie fragen sich so viele Sachen, und ich mir nie würde Gedanken machen. Und ich habe wirklich einen brutalen Kulturschock gehabt. Ich meine, wir wollen ja hier ein Place to be, a Place to come gründen. Wir wollen, dass Leute kommen und sich wohlfühlen. Ich war letztes Mal in einer Pfingstgemeinde in Moldawien und durfte dort auch predigen. Und die Pfingstgemeinde heisst Pfingstgemeinde vom engen Weg. Oder? Ich glaube, das tut ein bisschen ausdrücken, wie sie ihre Theologie oder wie sie das auch verstehen. Und ich glaube auch, dass in Moldawien ganz oft die Heiligkeit von Gott vielleicht zu fest betont wird, die Autorität zu fest betont wird und viele Menschen irgendwo auch nicht frei sind und aus einem Druck heraus auch viele Sachen machen. Aber ich habe in den letzten 2 Jahren auch ganz viel über die Heiligkeit von Gott verlieren. Und ich bin auch inspiriert worden durch die Ernsthaftigkeit, wie die Moldawier ihren Glauben und Leben. Und gleichzeitig bin ich auch extrem dankbar, wirklich für meinen Hintergrund aus der westlichen Kirche, von dem Ort, wo wir da sind. Und ich glaube, dass die Betonung von der Liebe von Gott in der Kombination mit der Heiligkeit von Gott uns näher als Wesen von Gott bringt. Ich glaube, wir brauchen beides, wir dürfen voneinander lernen. Und wir haben das Thema Abenteuer Gebet in diesem Jahr. Und wir beten jetzt so unseren Vater. Wie ist denn unser Vater? Wie ist denn unser Gott? Und der Matthias hat letzte Woche schon gesagt, Gott ist 100% Liebe, er ist aber auch 100% Heiligkeit. Und ich werde diesen Gedanken nochmal aufnehmen an dem heutigen Morgen. Und ich möchte mit euch zusammen ca. 3.500 Jahre zurückreisen oder zurückschauen. Denn, wo sich Gott hat konkret angefangen zu offenbaren. Und ich werde mit euch zusammen anschauen, was können wir denn über Gott lernen, wie er denn eigentlich ist. Und zwar befinden wir uns im Moment in Ägypten. Und das Volk Israel ist bereits 400 Jahre in der Sklaverei. Sie sind am Leiden und sie rufen zu dem Gott. Menschen, die erinnern sich an Geschichten von Abraham, von Isaac und von Jakob. Das ist ihnen irgendwo präsent. Aber die sind bereits 430 Jahre tot. Ist da wirklich ein Gott? Stimmen die Geschichten, die wir gehört haben? Mag sich Gott noch das Versprechen erinnern, das er uns gegeben hat, das er Jakob, Abraham und Isaac gegeben hat? Es war eine Zeit der Stille. Gott hat sich seinem Volk noch nicht offenbart. Gott ist im Moment dran, am Volk zu formen, hat sich aber dem Volk noch nicht offenbart. Aber jetzt am Anfang des Buches Exodus fängt Gott an, wieder zu reden. Und er tut das auf sehr außergewöhnliche Weise. Er redet durch einen Dornbusch zu Moses. Und durch das Ereignis erfahren wir so ein bisschen grundlegende Wesenszeuge über unseren Vater im Himmel, der sich dort offenbart hat. Der Moses ist schon in Ägypten aufgewachsen, ist nachher nicht flüchten, weil er einen Mord begangen hat und ist nachher in die Wüste gegangen. Und dort hat er Schaf gehütet und plötzlich hat er einen Dornbusch gesehen, der brennt hat, aber nicht verbrannt ist. Eine ganz komische Sache. Und er ist näher hergegangen zu dem Dornbusch und hat schauen, was denn da ist. Und dann ist Folgendes passiert. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose! Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Wir müssen uns in die Situation ein bisschen hineinversetzen. Der Mose hat Gott nicht gekannt. Er hat nicht gewusst, wer redet denn da zu mir. Es ist seine erste Begegnung mit dem lebendigen Gott gewesen. Und vermutlich ist es auch die erste Begegnung von einem Menschen überhaupt gewesen, seit Jahrhunderten. Es war eine Zeit der Stille gewesen. Und Gott hat dem Mose, das erste, was er ihm gesagt hat, hat er gesagt, zieh deine Schuhe ab, weil der Boden heilig ist. Und wir sagen oft, oder oft wird gesagt, dass der Mose das musste tun als Zeichen, weil er unrein ist. Als Zeichen von seiner Sündhaftigkeit gegenüber der Heiligkeit und Reinheit Gottes. Ich denke, von unserer Perspektive stimmt das irgendwo heutzutage schon. Aber wir müssen uns auch vorstellen, der Mose der hat noch gar kein klares Verständnis davon gehabt, was ist denn eigentlich Recht und Unrecht? Was ist Sünd, was ist nicht Sünd? Was ist rein, was ist unrein? Das Gesetz, die 10 Gebote, die wir heute haben, wo alles das aufbauen ist, hat es noch nicht gegeben. Es ist noch nicht von Gott gegeben worden, offenbart worden. Aber heilig war für Mose trotzdem ein Begriff. Er, der in Ägypten aufgewachsen ist, hat die ägyptischen Gottheiten gekannt und auch die haben als heilig gegolten. Übrigens, alle Gottheiten die in dem Land Kanaan und überall, die Gottheiten sind als heilig angeschaut worden. Und unter heilig haben die Menschen damals, so der Mose, eben genau die Trennung zwischen Mensch und Gott verstanden. Also die Trennung zwischen mir als Mensch und einer Macht, die über mir steht. Und die Schuhe abziehen, wo der Mose seine Schuhe abgezogen hat, das hat damals noch eine tiefere Bedeutung gehabt als heute. Es ist zum Beispiel verwendet worden, um ein Geschäft abzuwickeln. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen vorgehen in der Bibel, und zwar zu Ruth, Kapitel 4, 7 und 8, da sehen wir auch das Symbol vom Schuh abziehen. Habe ich das eingeplant? Noch nicht. Lese ich euch das vor. Wer zu dieser Zeit in Israel sein Besitzrecht einem anderen übertrug oder einen Tauschhandel abschloss, zog als Zeichen dafür seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Damit war der Handel rechtsgültig. Als nun Ruths nächster Verwandter Boas das Grundstück überlassen wollte, zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Also, es war ein Mann, der einen Acker gehabt, hat ihm Boas gegeben. Und als Zeichen, dass der Besitz jetzt gewechselt hat, hat er den Schuh abgezogen. Und im Boas gegeben. Und so war der Handel rechtsgültig. Also mit Schuh abziehen ist ein Handel geschlossen worden. Man kann es vielleicht so sagen, ich würde dir, Michi, mein Auto geben, oder? Und ich ziehe dafür meinen Schuh ab. Jetzt sind nicht noch gesagt, ich soll schauen, was ich für Socken anlege. Jetzt weiss ich aber, Entschuldigung. Da ist besser. Gut. So. Ich gebe dir den Schuh. Ich sage, du kannst mein Auto haben, oder? Und das ist jetzt rechtzeitig, mein Auto gehört dir, du musst es bis morgen Abend in Kischin auch abgeholt haben. Aber jetzt ist das ein Zeichen, das Auto gehört jetzt Michi, bis morgen Abend. Genau, und so hat man so einen Besitz der Schuh war ein Zeichen also für Besitz. Und wenn man den Schuh weggegeben hat, hat man einen Besitz abgegeben. Gott selber, nicht nur bei Boas und Ruth, sieht man das, sondern Gott selber braucht er den Schuh als Symbol für Besitz. Und zwar im Psalm 118 lesen wir: Moab aber ist mein Waschbecken. Von Edom ergreife ich Besitz, indem ich meinen Schuh darauf werfe. Wenn Gott den Schuh neu mit ist, dann ist der Besitz Gott, weil Schuhe ein Zeichen für Besitz ist. Und Schuhe sind in der Bibel auch ein Symbol für Freiheit und Selbstbestimmung. Oder in der alten Zeit für Freiheit und Selbstbestimmung. Und darum haben zum Beispiel Sklaven nie Schuhe angehabt. Die sind barfuß gelaufen, weil sie nicht frei sind und weil sie nicht können selber bestimmen, was sie machen. Und jetzt ist der Mose vor dem Dornbusch und er zieht seine Schuhe ab. Was hat er denn damit ausgedrückt? Er hat seinen Besitz abgegeben, er hat seine Selbstbestimmung und seine Freiheit aufgegeben und hat damit ausgedrückt: Ich erkenne dich, die Gottheit, die aus dem Feuer redet, als mein Herr und mein Meister an und ich gehöre dir. Und so hat sich auch unser Vater am Anfang der Geschichte vom Volk Israel offenbart. Als der Heilige, der eben über dem Mensch steht. Und vor dem wir unsere Schuhe dürfen abziehen dürfen. Und dem wir sich auch freiwillig unterordnen dürfen. Der Mose hat es nicht müssen, aber hat seine Schuhe abgezogen. Und das ist das Bild von Gott, das sehr stark in Moldawien betont wird. Der heilige Gott, der über uns steht, vor dem wir unsere Schuhe abziehen müssen. Und wisst ihr was? Es ist biblisch auch ein richtiges Bild. Und wir finden auch die Bedeutung vom Schuhabziehen auch im Neuen Testament. Wenn ich meine Schuhe abziehe und eben Besitz abgebe, lesen wir in Galater 2,20, nicht ich lebe, aber Jesus lebt. Ich gebe mein Leben ab. Wir sind herausgefordert, unser Leben abzugeben, unsere Schuhe abzugeben und nicht mehr mir zu leben, sondern unser Leben, unser Besitz abgeben zu Jesus. Alles, was ich bin und habe, gehört Jesus. Oder im Römer 6,22 heisst, wir sollen unsere Freiheit aufgeben. Wir sollen sogar Sklaven von Gott sein. Das ist ein krasser Ausdruck, Sklave von Gott, das bedeutet aber auch, nach seinen Geboten zu leben und ihm zu dienen. Ein Sklave hat seinem Meister dient und er hat gemacht, was der Meister gesagt hat. Und auch wir sollen Sklaven von Gott sein, seine Schuhe abziehen und Sklaven von Gott sein. Und wir sollen auch unsere Selbstbestimmung abgeben. Matthäus 6,10, unserem Gebet, wo wir in diesem Jahr zusammen sind, heisst ganz klar, dein Wille geschehe. Nicht wir bestimmen, sondern Gottes Wille soll sich durchsetzen in unserem Leben. Wir sehen, dass Schuhe abziehen ist auch eine neutestamentliche Sache, die von uns irgendwo auch wo das gelehrt wird. Und was ich mich frage, was ich euch heute Morgen alle frage, sind wir bereit, unsere Schuhe abzuziehen, wenn wir Gott begegnen? Gerade auch in unserem Gebetsleben. Aber ich glaube, es ist eine Grundhaltung im Leben, nicht nur im Gebet. Sind wir bereit, Gott als Autorität zu akzeptieren? Und unser Handeln und Denken nach ihm auszurichten. Sind wir bereit zu sagen, Gott, ich ziehe meine Schuhe ab und ich gebe mich dir ganz her, alles, was ich kann, alles, was ich bin, gehört dir. Wir verstehen, Gottes Heiligkeit ist die Grundlage von seiner Selbstoffenbarung im Volk Israel, im Leiter vom Volk Israel. Und wir dürfen das akzeptieren oder nicht. Und ich glaube, wir haben ja vielmals auch Mühe ein bisschen mit Autorität. Ist vielleicht manchmal auch ein bisschen negativ geprägt und heutzutage betonen wir die anti-autoritäre Leiterschaft sogar und Kindererziehung. Aber wir müssen verstehen, dass Gottes Autorität ist nicht eine Autorität von einem Sklaventreiber oder von einem Tyrann oder so. Nein, er ist eben anders wie die anderen Götter, die Mose dort mal gekannt hat oder die wir heute noch kennen oder die wir manchmal uns auch vorstellen. Weil wo Moses seine Schuhe abgezogen hat, ist es weitergegangen. Er hat sich Gott weiter offenbart. Und jetzt wird es ganz spannend. Und zwar lesen wir drinnen, Moses hat seine Schuhe abgezogen und dann fängt sich Gott an vorstellen. Ich bin der Gott von deinem Vater, der Gott von Abraham, der Gott von Isaac und der Gott von Jakob. Die Menschen haben gefragt, ist es wirklich wahr? Ist das alles wahr gewesen? Und Gott sagt, ja, es ist wahr. Ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Die Geschichten sind alle wahr. Und ich erinnere mich an jedes Versprechen, das ich ihnen gegeben habe. Und er sagt auch, ich bin ein Gott der Menschen. Der Moses in Ägypten, der hat den Gott vom Mond, vom Wasser, vom Wind, all die Sachen gekannt. Aber Gott, unser Gott, sagt, ich bin ein Gott der Menschen. Nicht ein Gott von den Bergen oder vom Wind oder was auch immer. Und er sagt, ich gehe mit Menschen durchs Leben. Mit dem Abraham und Isaac bin ich gegangen und ich werde auch mit dir durchs Leben durchgehen. Und dann lesen wir weiter. Der Herr sagt zu Moses, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Und ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Gott hat sich nicht offenbart als der Herrscher von Himmel und Erde, als der Schönste, als der Gott von allen Göttern, als der Beste von den Besten, sondern er hat sich offenbart als der Gott von den Verben. Als ein Gott, der etwas tut für die Menschen, wenn wir den Text durchlesen. Er ist beteiligt und er ist nicht irgendwo weit weg im Weltraum und man kann ihn nicht begreifen, sondern er ist runtergekommen, er will helfen, er will retten. Und er macht deutlich, dass er sich um Menschen kümmert. Ihm sind Menschen wichtig. Was für ein Gott, und ich möchte euch fragen, was ist der Unterschied zwischen dem Gott, der sich hier vorstellt, und dem Gott, den wir davor sehen? Der Gott fordert nur, dem Gott muss man Opfer bringen, dem Gott muss man befriedigen. Aber der Gott macht nichts für die Menschen. Der Gott kann auch nichts machen. Aber unser Gott ist ein anderer Gott. Trotz seiner Heiligkeit ist er eben ein liebender und fürsorglicher Vater. Wir sehen da die beiden Dimensionen. Und Gott sieht auch heute Morgen dein Elend, wenn du nach ihm schreien. Er kennt deinen Schmerz und er ist in deiner Situation bei dir. Und er wird dich auch retten aus dieser Situation. Und wir sehen hier ganz stark die Dimension von dieser Beziehung und von der Liebe, die hier in diesem Teil ganz fest durchdrückt. Der liebende Vater, der immer für uns da ist. Was für eine Motivation auch für unser Gebetsleben in diesem Jahr. Abenteuergebet mit so einem Gott dürfen wir reden. Gott hat sich offenbart als der liebende und eben als der heilige Gott. Gott ist einfach beides, wie wir am Anfang gesagt haben. Und oft erfahren wir auch zuerst Gottes Liebe in unserem Leben, weil Gott eben ein Gott ist, der etwas tut. Er wirbt um uns, er stellt sich uns vor. Das ist unser Gott. Manchmal, oft erfahren wir zuerst die Liebe. Aber ich glaube auch, dass wir uns irgendwann entscheiden müssen, Gott als die Heilige, als die Autorität anzuerkennen. Und für das müssen wir unsere Schuhe abziehen. Wirklich abziehen und die Autorität von Gott anerkennen. Sonst wird sich auch unser Leben irgendwo nicht ändern. Christen in Moldawien, die bezeichnen uns oft als liberal. Dafür sind sie gesetzlich, können wir sagen, oder? Aber es stimmt schon ein bisschen, oder? Bei uns ist nicht mehr ganz so klar, was ist denn Sünde? Was ist Recht und Unrecht? Gott liebt uns ja trotz unserer Sünden. Natürlich stimmt das, aber es stimmt auch, dass unsere Beziehung zu Gott schnell normal und lau wird, ohne die Dimension von dieser Gottesheiligkeit, von dieser Heiligkeit von Gott. Und erst wenn wir die Heiligkeit von Gott vor Augen haben, verstehen wir auch die Dimension von der Liebe vom Vater. Als heiliger Gott hat er sich entschieden, unser Vater zu sein. Und das hat er freiwillig gemacht. Er hat sich ausgewählt, mit uns Menschen unterwegs zu sein. Was für eine Liebe. Und wir haben ja das Thema Abenteuergebet. Und beten bedeutet ja, mit dem heiligen und liebenden Gott zu reden. Und jetzt wird Gott so ein Gott auf eine persönliche Ebene. Er stellt im Mose sogar noch vor, wie er heisst. Er gibt den Namen von ihm, im Mose, weiter. Und der Name, der hat's wirklich, das ist ganz spannend, das hat es in sich, weil ich glaube, der Name ist Programm bei Gott. Der Name verbindet so die Heiligkeit und die Liebe von Gott und macht eine Einheit daraus. Und zwar lesen wir, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der Mose hätte müssen gehen und eben sagen, hey, Gott wird euch rausführen. Und die werden vielleicht fragen, wer ist denn der Gott? Und dann sagt der Mose, ich bin, hat mich gesandt. Und dann sagt das Volk, ah, klar, okay, gehen wir, oder? Ist klar, oder? Ja, für mich ist das nicht ganz so klar. Und da gibt es natürlich verschiedenste Interpretationen, was das Ich bin, der ich bin heisst. Und ich lasse mich auch ein bisschen auf Test raus, habe mich da ein bisschen im Hebräischen schlau gemacht. Ich weiss, es sind jetzt auch Leute, die besser Hebräisch können wie ich. Aber ich bin auf folgenden Schluss gekommen. Und zwar in der hebräischen Sprache steht eben die spezifische Form von Ich bin für eine Beziehung von jemand zu jemand anderem mit dem Sinn, da sein für. Also ich bin heisst, ich bin da für dich. Wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, ich bin, heisst das, ich bin da für dich. Also ich fürsorge, ich bin. Wir kennen das im Deutschen gar nicht. Das gibt es einfach im Hebräischen. Ich bin da für dich. Und im Althebräischen ist eine klare Trennung zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft nicht möglich. Ob es Zukunft ist oder nicht, hängt sehr einfach formuliert vom Kontext ab. Und der Kontext da, wo Gott redet, ist, dass Gott seinen Leuten helfen wird. Und darum ist das Ich Bin eigentlich auch in der Zukunftsform zu lesen und würde dann heissen, ich werde sein, wer ich sein werde. Und der Jan Müller ist unser Bibelspezialist, hat eine solche Zusammenstellung gemacht, welches die besten Bibeln sind. Und er ist zum Schluss gekommen, dass die Lutherbibel 2017 die beste Übersetzung ist. Und tatsächlich in der Lutherbibel 2017 wird das Ich Bin, wer ich bin, übersetzt mit Ich werde sein, der ich sein werde. Und was bedeutet denn das jetzt für uns? Gott gibt sich nicht irgendwie einen Namen, sondern er erklärt sich selber mit einem Wortspiel. Vielleicht kennen wir das auch. Ich komme, wenn ich komme. Oder? Was bedeutet das? Dass ich komme, ist klar, ich werde kommen. Oder? Aber wenn ich komme, das steht irgendwo in den Sternen. Das weiss niemand. Ich komme, wenn ich komme. Oder wenn ich am Kochen bin und dann kommt Cindy und sagt, mach es doch so. Dann sage ich mache es, wie ich es mache. Oder? Vielleicht kennen wir das auch. Ich mache es. Oder? Das ist sicher, ich bin ja dran am Kochen. Aber wie ich es mache, das ist nicht dein Bier. Oder? Ich mache es. Oder? Ich mache es, wie ich es mache. Und wenn Gott sagt, ich werde sein oder ich werde da sein für, wie ich für dich da sein werde oder wer ich sein werde, heisst das eigentlich, dass der erste Teil mit dem Spiegel irgendwo die Liebe von Gott. Gott wird sein. Das ist sein Versprechen, steht in seinem Namen drin. Er wird bei den Hebräern sein. Er wird sich beweisen in ihrem Leben. Er wird für sein Volk da sein. Auch in unserem Leben. Gottes Name ist Programm. Gott wird auch in unserem Leben sein. Er wird Vater sein. Er hat es versprochen. Aber der zweite Teil widerspiegelt auch seine Heiligkeit. Die Trennung, das Unfassbare auch irgendwo. Wie er sein wird oder wenn oder was, das ist irgendwo nicht klar. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass er sein wird. Und ich glaube, im Namen von Gott ist der Aufruf, die Herausforderung zum Vertrauen. Wir müssen dem Gott vertrauen, seiner Heiligkeit auch vertrauen. Und Gott hat sich seinem Volk mächtig gezeigt. Er hat sie durchs Meer geführt, er war bei ihnen gewesen. Und wie ist er bei ihnen gewesen? Er hat das Meer geteilt. Er war mit ihnen gewesen in der Wüste, wo sie Hunger hatten. Wie hat er es gemacht? Er hat Wachteln vom Himmel runtergeschickt. Völlig anders, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie sie sich das vorgestellt haben. Es war Krieg gewesen. Die Sonne ist da geblieben am Himmel. Der Mose hat die Hände aufgehabt. So war Gott für sein Volk dort gewesen. In diesem Rahmen war er dort gewesen. Und das Volk Israel war begeistert gewesen, ab dem, dass der Gott mit ihnen ist. Aber das Volk war auch sehr schnell gewesen, wenn es ums Klagen gegangen ist. Und sie haben Gott sogar verstoßen, wenn es darum gegangen ist, einfach zu folgen und zu vertrauen und zu warten, um zu sehen, wie denn Gott sein wird. Dann haben sie schnell angefangen zu klagen. Und vielleicht kennen wir das auch. Ich kenne das persönlich ganz gut. Und wenn wir beten und vor allem den liebenden Gott betonen, den Gott, der wird sein, der ist in unserem Leben, oder? Dann werden unerhörte Gebete uns sehr schnell aus der Bahn werfen. Wieso lässt Gott das zu? Wo ist er denn jetzt? Warum ich, oder wenn der liebende Gott uns im Gebet einen anderen Weg aufzeigt, der irgendwo nicht unserem Willen entspricht und er uns fragt etwas zu anderem, falls uns dann Licht sagen, dein Wille passiert, dein Wille geschehe. Aber wenn wir unsere Schuhe abgezogen haben und so den heiligen Gott auch vor Augen haben, dann dürfen wir mit unseren Bitten vor unseren Vater kommen, mit dem Verständnis und dem Glauben, er wird für mich da sein. Er gehört es. Er wird für mich da sein. Wie er für mich da wird sein. Ich weiß es nicht, aber er wird für mich da sein. Wie? Das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Und in dieser Spannung leben wir drin. In dieser Spannung von dem liebenden Vater, aber der heilige Vater auch, der uns nicht alles offenbart. Oder wenn wir unsere Schuhe abgezogen haben und er uns etwas aufzeigt, das werden wir vielleicht ändern in unserem Leben. Dann werden wir es auch versuchen, das zu ändern oder noch zu handeln. Weil eben Gott auch als Autorität in unserem Leben gilt. Und je mehr wir Gottes Heiligkeit verstehen, desto mehr werden wir auch sagen, dein Wille passiert in unserem Leben. Egal was du für mir fragst, egal was du mit mir geplant hast, dein Wille geschieht. Ein Kind versteht nicht immer alles, was sein Vater macht. Oder eben nicht macht. Oder was der Vater fragt, Kind, mach das. Und genau so verstehen wir den heiligen Gott, den heiligen Vater nicht immer. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er muss auch nicht alle seine Pläne mit uns teilen. Er ist der heilige Gott. Er muss auch keine Rechenschaft ablegen, wie er mit uns durchs Leben gehen will. Aber wenn du ihm deine Schuhe abgibst, und ich glaube, das ist eine tägliche Entscheidung, das ist nicht nur etwas, was man einmal macht, dann gehst du dich dem Gott ganz her und er trägt Verantwortung für dich. Er fühlt sich verantwortlich für dich. Das ist der liebende Vater. Er wird für dich sorgen, er wird für dich da sein. Wahrscheinlich nicht immer, wie wir uns das vorstellen. Er wird sein, wie er sein wird. Und wie jeder gute Vater will er natürlich dich auch verändern. Dich erziehen und dich heiligen. Und für das braucht es auch eine gewisse Autorität. Ohne die Autorität lasse ich mich nicht erziehen von Gott. Ich brauche die Autorität von Gott. Gott als liebender Vater sagt heute Morgen zu uns, hey, vertrau mir, deinem heiligen, dich liebenden Vater. Und ich werde sein, wer ich sein werde. Amen. Ich werde noch beten. Vater, ich danke dir vielmals für die Selbstoffenbarung, die du uns gibst. Vor 3.500 Jahren. Vater, ich danke dir vielmals, dass du uns die Möglichkeit gibst, mit dir unterwegs zu sein. Dass du ein Gott bist, der mit den Menschen unterwegs ist. Und ich danke dir vielmals, dass du heilig bist. Wir dürfen an dich aufschauen. Du bist über uns, Vater. Und das ist gut so. Weil du über uns bist, dürfen wir auch Kind sein von dir, Vater. Wir stehen nicht auf Augenhöhe. Und ich glaube, es ist gut so, Vater. Ich bitte dich einfach, dass wir dein Wesen noch viel mehr verstehen dürfen. Dass wir in die Heiligkeit hineintauchen dürfen, Herr. Und uns von dieser Heiligkeit verändern lassen, Vater. Aber dass wir in dem Sinne nicht irgendwo gesetzlich werden, sondern dass wir wissen, es ist der liebende Vater. Du bist, dein Wesen ist genauso lieb, wie du auch heilig bist, Herr. Und ich bitte dich, dass wir das in diesem Jahr zusammenbringen dürfen. Und uns wirklich auf das Abenteuergebet einlassen dürfen. Und dich, den liebenden und den heiligen Gott, dürfen erkennen, erfahren und erleben in unserem Leben. Ich danke dir viel, viel mal dafür. Ich danke dir, dass du uns deinen Namen offenbart hast. Und ich bitte dich, dass wir dir eben einfach vertrauen, Herr. Dass wir dürfen wissen, dass du für uns da bist. Aber wie, dass du für uns da bist, das wissen wir nicht immer, Herr. Und in dieser Spannung leben wir, Herr. Und so manchmal halten wir vielleicht die Spannung auch nicht aus und suchen uns andere Auswege und suchen uns andere Sachen, um uns daran festzuhalten. Aber ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich an deinen Namen dürfen glauben und uns an dem dafür festhalten, dass du wirst sein, so wie du sein wirst, Herr. Und ich danke dir für das, wo du bist. Dein Name soll geheiligt sein. Amen.